Nun, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, schrieb Paulus den Christen in Rom. Und als Beispiel dafür erinnert er sie an den Propheten Elia, der befürchtete, die Anbetung Gottes würde von der Erde verschwinden. Und er klagte Gott, das haben wir letzten Sonntag miteinander angeschaut, nicht im Römerbrief, sondern in dem Buch Könige. Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre niedergerissen. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Und auch mich wollen sie umbringen. Elia sah den Untergang des Glaubens an den Schöpfer des Himmels und der Erde besiegelt. Aber Gott antwortete Elia, ich habe 7000 Männer übrig bleiben lassen, die mir treu geblieben sind. 7000, die sich nicht vor dem Götzenbaal auf die Knie geworfen haben. Es gibt also Grund zur Hoffnung. Israel ist nicht hoffnungslos verloren, schon gar nicht verworfen. Es sind noch Leute da, die dem Schöpfer Ehre erweisen und mit denen Gott seinen Plan fortführen und sein Ziel erreichen wird. Und Paulus zieht daraus eine Schlussfolgerung, die bis heute ihre Gültigkeit hat. Genauso ist es auch heute, schreibt er den Christen in Rom. Gott hat von seinem Volk einen kleinen Teil übrig gelassen, den er in seiner Gnade erwählt hat. Diese Geschichte wird also kein Ende haben. Gott sorgt dafür. Nun gehen wir nochmals zurück, wo das alles geschah, am Berg Horeb im Sinai, dort, wo Gott dem Elia begegnete. Und Gott gab Elia eine Aufgabe, oder zwei. Er sollte einen König salben und die viel interessantere Aufgabe, er sollte seinen Nachfolger berufen. Salbe Elisa, den Sohn Schaffats aus dem Dorf Abel-Mehola, zum Propheten, zu deinem Nachfolger. Das ist doch eine sehr interessante Sache. Elia wünschte sich zu sterben, er wollte nur noch sterben, sagte Gott, lass mich sterben. Und Gott gab ihm einen Mann zur Seite, der leidenschaftlich Gott dienen wollte, so wie er selbst. Und er gab ihm einen Nachfolger und zeigte dem Elia so, schau Elia, das Werk, an dem du arbeitest, das geht weiter. Das hört mit dir nicht auf. Du hast sogar jetzt einen Nachfolger. So hat ihm Gott das unmissverständlich gezeigt. Er wollte seinen Dienst quittieren, aber Gott zeigte ihm, auch wenn du stirbst, es wird weitergehen. Und so machte sich Elia auf und fand Elisa. Ich hoffe, dass ich jetzt mich nicht so viel verschwatze in diesem ganzen Predigt, weil es geht jetzt immer um Elia und Elisa. Also kann man sich übrigens gut merken. Ich habe immer das Problem, mir zu merken, welche war jetzt zuerst, Elia oder Elisa. Ich weiß nicht, ob ihr da kein Problem habt. Ich habe eins. Aber ich habe einen Trick, so eine Brücke. Elia ist kürzer, das ist der erste. Und dann kommt der Nachfolger, der ist länger, der ist Elisa. Dann kein Buchstaben mehr. So kann man sich das vielleicht merken. Wichtig, man muss einfach wissen, von was man spricht. Also, er machte sich auf und auf dem Feld sah er von der Elisa, eben der Pflügte, und im Vorbeigehen warf Elia ihm seinen Prophetenmantel über. Elisa verabschiedete sich von seinen Leuten, dann ging er mit Elia und wurde sein Diener. Wie lange die beiden miteinander unterwegs waren, kann man leider nicht sagen. Es wird doch eine längere Zeit gewesen sein, nehme ich einmal an. Doch dann kam der Tag, an dem die Zeit für Elisa gekommen war. Elisa fährt in den Himmel. Ja, Elia eben. Jetzt passt es ja gut auf, das ist ja super, wenn ihr das dann immer schön auseinanderhalten könnt. Also Elia fährt natürlich in den Himmel. Das Kapitel im zweiten König, Buch Könige, das zweite Kapitel sagt uns bereits zu Beginn, um was es nun gehen wird. Und dieses Kapitel schauen wir miteinander an. Der Tag war nicht mehr fern, an dem Jahwe den Propheten Elia durch einen mächtigen Sturm zu sich in den Himmel holen wollte. Wir beschäftigen uns heute damit, wie Elia diese Erde verließ. Ich habe noch lange überlegt, soll ich das formulieren? Wie Elisa starb, kann man ja auch nicht sagen. Wie er ging, kann man auch nicht sagen. Gut, das habe ich gedacht, wie er die Erde verließ. Und so begann es. Elia verließ Gilgal und Elisa schloss sich ihm an. Wenn man so auf der Karte das sucht, auf der, ihr habt so Karten in der Bibel, dann ist es, natürlich stößt man zuerst auf dieses Gilgal, das hier am Jordan liegt. Die Ausleger, Bibelausleger sind sich jedoch ziemlich einig, dass nicht dieses Gilgal gemeint ist, sondern dass das irgendwo hier im Gebirge ist, wo genau weiß man nicht. Aber weil er dann praktisch nach Bethel runtergeht, kann es nicht am Jordan sein. Es ist ein anderes Gilgal, das nur so nebenbei bewirkt. Elia tat so, nun als wollte er Elisa nicht mitnehmen. Bleib doch hier, Jahwe schick mich nach Bethel, sagt er zu Elisa. Doch dieser weigerte sich vehement. So gewiss Jahwe lebt, sagt er ganz bestimmt, und du selbst lebst. Ich weiche nicht von deiner Seite. Das kannst du vergessen. Ich werde dir weiter folgen. Noch zweimal im Verlauf der folgenden Tage forderte Elisa auf, sich von ihm zu trennen. Doch Elisa wollte unter allen Umständen bei ihm bleiben. Er wusste nämlich, dass ihn Elia bald verlassen würde. Und deshalb wollte er ihn nicht allein lassen. So zogen sie also nach Bethel. Dort lebte eine Prophetengemeinschaft, die vermutlich von Elia gegründet und betreut wurde. Und man nannte sie die Söhne des Propheten. Offensichtlich wollte Elia, bevor er diese Erde verließ, seine Mitstreiter noch einmal sehen. Und interessanterweise wussten alle Propheten, diese Prophetenschar, dass Elia sie verlassen wird. Und heimlich fragten sie, Elisa, weißt du, dass Jahwe dir heute deinen Lehrer wegnehmen und ihn zu sich holen wird? Weißt du das? Elia wusste das und antwortet, ich weiß es. Erinnert mich nicht daran. Sprecht ja nicht darüber. Alle wussten es. Alle. Aber weder Elia noch Elisa wollten darüber sprechen. Das ist doch bis heute so. Niemand spricht gerne darüber, wenn jemand bald sterben wird. Wir haben die Tendenz, so zu tun, als würde es schon noch gut werden. Selbst wenn wir wissen, dass es anders kommen wird. Ja, das kommt schon noch. Wir beten für dich. Gott wird schon noch handeln. Mehr Offenheit in solchen Situationen würde allen gut tun. Man könnte dann nämlich das eine oder andere noch klären und regeln. Und man könnte sich richtig verabschieden. Verdrängen solche Dinge ist meistens eine schlechte Lösung. Besser, man stellt sich den Tatsachen. Und als Christen könnten wir das ja eigentlich. Aber ich merke auch, dass wir als Christen da sehr, sehr zurückhaltend sind, sehr, sehr tendieren auszuweichen, zu verdrängen. Anstatt dass man sagt, ja, es ist jetzt soweit, jetzt nehmen wir doch noch Abschied, sagen uns noch einige Dinge, die uns wichtig sind. Also Elia reiste weiter nach Jericho. Auch dort lebte eine Prophetenschar, die mit Elia verbunden war. Und auch diese Propheten, das dann hier nach Jericho, auch diese Propheten fragten dann Elisa, weißt du, dass Jahwe dir heute deinen Lehrer wegnimmt und ihn zu sich holen wird? Und Elisa antwortet genauso wie den Propheten in Bethel, ich weiß es, erinnere mich nicht daran. Elia und Elisa zogen weiter in Richtung Jordan und 50 Propheten folgten ihnen und beobachteten sie aus Distanz. Und am Jordan angekommen, rollte Elia seinen Mantel zusammen, das ist ja ganz wichtig, dieser Prophetenmantel, ich weiß gar nicht, wie der ausgesehen hat, rollte den Mantel zusammen und schlägt ihn in den Jordan hinein. Und dann, als er ihn in den Jordan hineinschlug, teilte sich tatsächlich der Jordan. Müsst ihr euch das mal vorstellen, könnt ihr das mal ausprobieren, heute Nachmittag an der Limmat. Nehmt einen Mantel mit, schlägt ihn da rein und dann schaut mal, was passiert. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, diese Limmat würde auseinandergehen. Und ihr könntet trockenen Fußes durchgehen. Ich meine, das war unglaublich gewaltig und eindrücklich. Und die haben das alle aus der Distanz beobachtet. Da teilte sich das Wasser und Elia und Elisa gingen trockenen Fußes durch diesen Fluss. Und auf der anderen Seite angekommen, sprach Elia nun offen über das, was gleich geschehen wird. Und er sagte Elisa, was kann ich noch für dich tun, bevor Jahwe mich von dir wegholt? Jetzt endlich spricht er offen mit ihm über das, was kommt. Und Elisa wusste ganz genau, was er von Elia wollte. Und er sagte, und nun zitiere ich hier die Lutherbibel, die anderen Zitate sind alle aus der Guten Nachricht, die Luther übersetzt, dass mir zwei Anteile von deinem Geiste zufallen. Diese Bitte des Elisa, und deshalb will ich das einfach kurz auch erklären, wird meistens falsch verstanden. Sie wird oft so verstanden, als würde Elisa um den doppelten Geist bitten. Doppelte Macht, doppelte Weisheit, doppelte Vollmacht für seinen Dienst. Er würde dann Elia in seinem Dienst und in seiner Vollmacht weit übertreffen, weil er das Doppelte bekommen würde. Zwei Anteile deines Geistes wird oft eigentlich so interpretiert, und ich werde vermutlich auch einige Auslegungen hören, die das in diese Richtung interpretieren. Aber wie hätte Elia ihm das Doppelte geben können? Niemand kann mehr weitergeben, als er besitzt. Das ist gar nicht möglich. Wie soll er ihm das Doppelte geben? Niemand kann das Doppelte vererben, das er hat. Das wäre ja noch schön, das wäre noch raffiniert, oder? Dann hat man das Doppelte für die nächste Generation. Elisa bat also nicht um das Doppelte, sondern er bat um zwei Anteile. Und damit bezog sich Elisa auf das Erbrecht, dass der Erstgeborene mit zwei Anteilen berücksichtigt wird, während die Nächstgeborenen einen Anteil bekommen. Elisa bat einfach nur darum, dass er den Dienst des Elia weiterführen dürfte, dass er der Erstgeborene ist, sein Nachfolger. Die gute Nachricht übersetzt diese Bitte des Elia folgerichtig so: Ich möchte den Anteil des Erstgeborenen von deinem Geist erben und deinen Auftrag weiterführen. Genau um das ging es. Ging also nicht um etwas Hokuspokus oder so, das Doppelte. Das erkläre ich jetzt nur, weil viele von uns noch die Übersetzung haben mit diesen zwei Anteilen. Das ist korrekt übersetzt, sprachlich ist das korrekt übersetzt. Und die gute Nachricht, die klärt das im Prinzip auf in der Übersetzung, damit wir das Richtige verstehen. Es geht hier um das Recht, den Anteil des Erstgeborenen. Elia hat im eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, im Auftrag Gottes und mit diesen besonderen Vollmachten ausgerüstet unterwegs zu sein. Und so antwortete er Elisa, du hast Schweres erbeten. Doch wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so wird's geschehen. Wenn nicht, so wird's nicht sein. Elia überließ es Gott, ob er Elisa mit seinem Geist, natürlich ist es hier der Heilige Geist, der Geist Gottes, von dem wir hier sprechen, geben will. Obwohl Elisa genau wusste, das finde ich immer faszinierend, auch diese Zurückhaltung, auch der geistlichen Leute. Er wusste ja genau, Elisa war sein Nachfolger. Gott hat ihm das gesagt, salbe ihn zu deinem Nachfolger. Und dann war es soweit und dann hätte er ja sagen können, ja klar, Gott hat mir das schon lange gesagt. Aber selbst wenn er das wusste, blieb Elia so zurückhaltend, dass er sagte, wenn du mich siehst, Gottes will, dann wird das so geschehen. Das finde ich sehr faszinierend. Ein Mann, der eine große Autorität hat und so eine Zurückhaltung und einfach Gott das machen lässt, was er will. Er überließ es Gott, was er tun will. Und dann geschah etwas ganz Einzigartiges. Als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen. Die schieden die beiden voneinander und Elia fuhr im Wetter gen Himmel. Das muss ja, ich meine, das wäre doch jetzt wunderbar, wenn, ich finde das manchmal so schade, man müsste eigentlich jetzt sagen können, so, Herr, jetzt öffnen wir mal den Vorhang, jetzt reißen wir mal quasi den Vorhang zur unsichtbaren Welt auf, jetzt möchten wir auch einmal so diese Wagen und diese Rosse sehen. Das ist faszinierend, das ist, sind so wenige Momente in der Geschichte der Menschheit, wo wie der Vorhang zur unsichtbaren Welt aufgerissen wird. Und Elisa hatte das gesehen. Elia starb also nicht, sondern er wurde von der Erde genommen. Er fuhr sozusagen in den Himmel. Und im Alten Testament gibt es nur noch eine Person, der so etwas passiert ist. Henoch. Gibt nur noch eine Person, bei Mose wissen wir nicht genau, was mit ihm passiert ist. Man hat sein Grab nicht gefunden, aber es wird nicht so etwas geschildert wie hier. Mit der Himmelfahrt des Elia gab uns Gott ein Vorbild für die Himmelfahrt von Jesus. Und nach der Auferstehung hatte Jesus seine Jünger verlassen und er wurde vor ihren Augen aufgehoben und er ging zu seinem himmlischen Vater. Und weil Jesus auferstanden war, und so den Tod besiegte, können wir selber in den Himmel auffahren. Wir selber. Wir sprechen dann von der Entrückung, wenn Jesus wiederkommen wird. Und die Christen, die dann noch auf dieser Erde sein werden, die werden dann nicht mehr sterben müssen, sondern direkt wie Elia in den Himmel kommen. Und das ist nicht unbedeutend. Das finde ich auch faszinierend. Alle Lehren, die wir im Neuen Testament haben, jetzt auch die Lehre der Entrückung, haben ein Vorbild im Alten Testament. Das heißt, wir sehen das bei Henoch, wir sehen das bei Elia und so können wir sagen, etwas Ähnliches ist schon mal geschehen, warum soll es nicht nochmals geschehen? Das heißt, es geschehen nicht Dinge, die noch nie auf dieser Erde geschehen waren. Gott hat uns im Alten Testament Vorbilder gegeben für das, was dann im Großen, ganz Großen später noch geschehen wird. Und Paulus erklärt das so. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen, und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Das wird geschehen. Dann werden wir entrückt, von dieser Erde genommen und in den Himmel gefahren, katapultiert, gebeamt, ich weiß auch nicht wie, wir kommen dann einfach dahin. Das wird ein ganz großartiger Tag unseres Lebens sein. Ich würde sagen, einer der großartigsten Tage überhaupt. Weil dann werden wir das erleben und sehen, was wir glauben. Und warum uns viele Menschen belächeln, plötzlich sind wir da. Egal, ob wir dann bereits gestorben sind oder nicht, oder ob wir noch leben, wir werden dahin kommen. Elisa schrie, als er das sah, wie Elia verschwand. Mein Vater, du Wagen Israels. Und sein Gespann, der Israel immer unermüdlich ermahnte, der noch ein Lichtblick war für Israel, ist nun gegangen, war ein Schock für Elisa. Elisa war bestürzt und traurig, obwohl er seit einigen Tagen wusste, dass Elia ihn verlassen würde. Und wir wissen alle, dass selbst wenn wir wissen, dass jemand, den wir lieben, bald sterben wird, es uns nochmals besonders hart trifft, wenn es dann so weit ist. Ganz speziell. Weil meistens schon 2-3 Wochen ist, die Person wird sterben. Und wenn es so weit ist, obwohl wir wissen, dass es vielleicht auch gut war für die Person, aber es trifft unglaublich tief. ganz speziell. Und Elisa fasste seine Kleider, zerriss sie in zwei Stücke, ein Ausdruck der Betroffenheit und den großen Verlust. Über den großen Verlust und über die große Trauer. Dass ich gedacht, jetzt ist er gegangen, jetzt komme ich an die Reihe. Nein, es war ein tiefer Schmerz, der er da verspürte. Elia hatte seinen Mantel zu Boden fallen lassen und Elisa hob ihn auf und kehrte zu dem Jordan zurück. Genau wie Elia schlug er mit dem Mantel ins Wasser und rief, wo ist nun Jahwe, der Gott Elias? Also er hat es wie ein bisschen herausgefordert. Wo ist jetzt die Kraft, die ich bekommen habe? Und tatsächlich, der Jordan trennt sich. Da teilte sich das Wasser und er durchquerte den Jordan und die Prophetenschar beobachtete alles aus der Ferne. Vermutlich konnten sie die Feuerrosse und den Feuerwagen nicht sehen, aber sie sahen, wie sich der Jordan nochmals teilte. Zweimal hintereinander. Ein so großartiges Wunder. Ich meine, niemand kann sich vorstellen, wie sich ein Fluss teilen soll. Und das gleich zweimal hintereinander. Und für die Prophetenjünger war es sofort klar. Elisa hat nun die Nachfolge Elias angetreten. Und sie riefen, der Geist Elias ruht auf Elisa. Und sie gingen ihm entgegen und fielen vor ihm nieder zur Erde. Und dann drängten sie Elisa und sagten, komm, wir wollen jetzt Elias suchen und lass uns ihn suchen. Dann sagte Elisa, nein, das hat keinen Wert, die werden ihn nicht finden. Doch, wir wollen ihn suchen, lass uns ihn suchen. Elisa hat ja gesehen, wie er von der Erde genommen wurde. Und dann sagte er halt, dann sucht ihn. Dann schwärmten sie aus, 3 Tage überall sind sie rumgelaufen, sind zurückgekommen. Und wie es zu erwarten war, man hat Elia nicht gefunden. Elia hat diese Welt natürlich verlassen und Elia lebt aber doch weiter. Indem Elisa auf seinen Auftrag übernommen und im selben Geist ihn weitergeführt hatte und in diesem speziellen Fall eben wirkte er in Elia weiter, in Elisa weiter. Der Prophet Malachi schrieb aber 400 Jahre später noch etwas über diesen Elia. Ich sende euch den Propheten Elia, bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich Jahwe Gericht halten werde. Also Elia wird nochmals in der Geschichte in Erscheinung treten. Nicht also im Geist, bei Elisa, sondern es wird das nach Elisa geschrieben worden. Er wird nochmals in Erscheinung treten. Elia wird nochmals auf diese Welt kommen. Und das geschah einmal mit Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer wirkte wie Elisa, im Geist Elisa, und das müssen wir jetzt unterscheiden. Einerseits haben wir diese Sache, dass jetzt Johannes der Täufer im Geiste, wie im selben Sinn wie Elisa wirkt. Und als zweites haben wir dann wirkliche Erscheinung des Elia als Person. Also der Johannes der Täufer wirkt wie Elisa, im Geist Elias. Und bei der Amtkündigung der Geburt von Johannes sagt ja der Engel, das werden wir übrigens nächsten Sonntag miteinander dann genauer anschauen, zum Vater des Johannes, erfüllt mit dem Heiligen Geist und der Kraft des Elia wird dein Sohn, also Johannes der Täufer, vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Im selben Geist wie damals Elia wird Johannes der Täufer die Menschen zu Gott zurückführen. Und deshalb bestätigt Jesus gegenüber seinen Jüngern, dass Johannes der Täufer eine Erscheinung des Elias ist. So muss man das verstehen. Aber später trifft Elia mit Mose in Erscheinung, und zwar diesmal nicht im Geist Elisas, sondern als Personen. Sie begegneten Jesus auf dem Berg der Erklärung und man nimmt an, dass sie dort mit ihm über die bevorstehende Kreuzigung gesprochen hatten. Und es scheint, dass ein weiteres Erscheinen des Elia noch aussteht. Malachi sagte voraus, dass Elia vor dem großen Gericht nochmals erscheinen wird. Und viele Bibelausleger gehen davon aus, dass Elia als einer der beiden Zeugen auf die Erde kommen wird, von denen die Offenbarung berichtet. Elia und Mose sollen diese beiden Zeugen sein. Schauen wir uns das kurz an. In der Offenbarung steht, ich werde meine beiden Zeugen zu ihnen schicken und sie werden während dieser ganzen Zeit 1260 Tage lang, das sind 3,5 Jahre, ist ja auch so ein Link zu Elia, in Sacktuch gehüllt als Propheten unter ihnen auftreten. 3,5 Jahre werden die beiden Zeugen wirken und wenn wir lesen, wie sie beschrieben werden, dann kann man gut auf die Idee kommen, dass es sich um Elia und Mose handeln könnte. So werden sie beschrieben. Sie haben die Macht, den Himmel zu verschließen, sodass während der Zeit, in der sie als Propheten auftreten, kein Regen fällt. Sie haben auch die Macht, die Gewässer in Blut zu verwandeln. So oft sie es wollen, können sie jedes nur erdenkliche Unheil über die Erde hereinbrechen lassen. Den Himmel verschließen, das weist auf Elia hin. Das Wasser in Blut verwandeln, weist auf Mose hin. Es könnte also sein, dass diese beiden Zeugen quasi Mose und Elia sein werden und auch, dass sie die Gerichte, die sie bringen werden, das waren ja auch Gerichte, diese 10 Plagen, dass das auch eine Anspielung ist auf die beiden. Mit der Himmelfahrt ist also das Leben des Elia nicht beendet. Er lebt weiter und so ist es auch mit uns. Wenn wir sterben, wird unser Leben nicht einfach zu Ende sein. Wir werden an einem wunderbaren Ort weiterleben. Und wenn wir die Vergebung durch den Tod von Jesus angenommen haben und Jesus nachfolgen, dann wird es wirklich in einer guten Art weitergehen. Jesus sagte einmal, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der lebt, auch wenn er stirbt. Glaubst du das? Fragt denn Jesus. Und eines ist ganz sicher, es wird im Himmel nicht langweilig werden. Das muss man eigentlich auch immer wieder sagen, weil die Leute haben immer die Vorstellung, der Himmel ist langweilig. Nein, es ist nicht langweilig. Wir werden wichtige und interessante Aufgaben erfüllen. Übrigens, das sehen wir sogar bei Elia. Jesus beschreibt, wie unsere Zukunft in der neuen Stadt, also im Himmel, aussehen wird. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes, des Lammes, Jesus ist hier gemeint, wird in der Stadt sein und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Der Herr wird ihr Licht sein und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig, und das gefällt mir eben, regieren. Also für all die, die nicht so viel mit Lobpreisliedern anfangen können und denken, im Himmel müssen wir nur immer singen. Nein, es ist falsch. Wir werden auch singen im Himmel. Natürlich wirst du dann vermutlich lieber singen als hier. Hast vielleicht dann auch eine bessere Stimme, egal. Wir werden Aufgaben haben. Wir werden etwas zu tun haben. Es wird uns nicht langweilig. Wir werden regieren. Es wird ein interessantes Leben sein. Es gibt ja Leute, die behaupten, ja, die Sünde ist so interessant, das macht das Leben interessant. Nein, das macht das Leben chaotisch, Sünde. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass ein Leben interessant sein kann ohne Sünde. Ja klar, weil wir gar nicht wissen, wie das anders sein könnte. Aber es wird interessant sein. Gott holt Elia zu sich in den Himmel und Elia lebt weiter. So wird es auch einmal mit uns gehen. Auch wenn wir in der Heilsgeschichte Gottes nicht einen so wichtigen Platz einnehmen wie Elia. Nun beschäftigen wir uns 4 Sonntage mit dem Leben Elias. Übrigens, man kann das nachhören auf unserer Webseite, wer diese Reihe noch hören möchte oder lesen. Ein sehr bewegtes und anstrengendes Leben, finde ich, hat Elia geführt. Elia war ein vollmächtiger Prophet, der leidenschaftlich Gott diente. Und wir könnten nun denken, dass Elia auf einem ganz anderen Level lebt als wir. Auf einem Level, der komplett unerreichbar ist für den ganz normalen Christen. So dass man immer hochschauen muss und sagen, ja, der große Elia. Der große Elia und wir armen Würmchen hier. Und da erstaunt es schon sehr, dass Jakobus in seinem Brief schreibt, Elia war ein Mensch wie wir. Gut, hat er das geschrieben? Wenn ich das sagen würde, ohne dass er würde denken, ja, was bildet er sich ein und so, Elia, ein Mensch wie wir, der war ein anderer Mensch. Nein, er war ein Mensch wie wir. Übrigens auch ein Wort gegen Heiligenkult. Er sagt nicht, Elia war ein großer Prophet, ihn müsst ihr achten, ihn müsst ihr anbeten, ihn müsst ihr verehren. Nein, Elia war ein Mensch wie wir. Wie wir. Damit will er sagen, dass wir genauso mit unseren Anliegen zu Gott gehen können, wie seinerzeit Elia. Jakobus ermutigt uns zum Gebet, denn das, was bei Elia möglich war, das ist auch bei uns möglich. Denn Elia war ein Mensch wie wir. Elia war ein Mensch wie wir und als er Gott im Gebet anfleht, es möge nicht regnen, fiel drei Jahre lang und 6 Monate lang im ganzen Land kein Regen. Elia war ein Mensch wie wir und als er Gott im Gebet um etwas bat, reagierte Gott. Danach betete er erneut und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Und deshalb ist es für Jakobus klar, das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Das Beispiel ist, für das, Elia war ein Mensch wie wir. Gott schaut also nicht auf die besonderen Vollmachten, die er einem Menschen gegeben hat. Gott schaut darauf, ob ein Mensch sein Leben auf Gott ausrichtet. Wer sein Leben auf Gott ausrichtet, der kann mit derselben Vollmacht beten wie Elia. Denn Elia war ein Mensch wie wir. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für dieses Leben von Elia. Ein schwieriges Leben. Du hast diesem Mann viel zugemutet. Aber er war ein großer Segen für sein Volk. Und was mich auch immer wieder neu fasziniert, dass dein Wort uns darauf hinweist, dass wir nicht Menschen verehren sollen, sondern dass alles von dir kommt. Selbst Elia wagte nicht einfach dem Elisa zuzusagen, dass er diese Vollmacht bekommen wird. Er hat es in deine Hände zurückgelegt, im Wissen darum, dass alles von dir kommt. Denn er war ein Mensch wie wir. Und so danken wir dir, dass wir auch mit unseren Anliegen, was uns bewegt, auch immer wieder zu dir kommen können. Und dass du uns gerne zuhörst, wenn wir unser Herz vor dir öffnen. Amen.